Vielen Dank, Herr Dr. Klöckner. Ich habe jetzt schon eine relativ schnelle Liste. Ich habe den Frau Kramarek, Herrn Binders, Herrn Hauptschein, Herrn Kreis, Herrn Mattentanz, Herrn Raulis und Herrn Böhm. Das ist Frau Kramarek. Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte anwesende Fachpersonen, Fachfirmen und Gremien, ich freue mich, dass diese Anhörung hier heute stattfindet. Bin ziemlich, ja, erfreut auch vor allem über den Beitrag von Ihnen, Frau Springer, denn wir erleben hier in Hannover seit Jahren, dass der Marsch, den nicht mehr zugefroren ist, und das macht mir auch Sorgen, und nicht nur mir, sondern ganz vielen hier in der Stadt. Denn wie wohl richtig auch von Herrn Franz angemerkt wurde, es geht hier ja auch um Lebensqualität, die wir aufrechterhalten möchten. Und Winter kennen wir in dem Sinne schon lange nicht mehr, wie das früher der Fall war. Ich bin ja eine Generation, ich habe tatsächlich noch richtige Winter erlebt. Da war es also ganz sicher, dass jedes Jahr Schnee liegt. Und es war auch ganz sicher, dass es immer einen sehr heißen Sommer gibt. Das hat sich also alles ein bisschen verändert. Und insofern danke für Ihren Beitrag. Die Ignoranz von einem Herrn Limburg, diplomierter Ingenieur, verwundert mich dagegen sehr, dass er das also so ignoriert, diese Veränderungen, und auch für meine Begriffe das gerade erst vor 32 Jahren beschlossene Montreal-Abkommen damit im Prinzip belächelt, wo 24 Staaten und auch die Europäische Gemeinschaft unterschrieben haben, das FCKW abzuschaffen, weil man festgestellt hat, dass FCKW das Ozonloch maßgeblich beeinflusst bzw. sogar verursacht. Und seitdem dieses Abkommen geschlossen wurde, ist tatsächlich eine positive Bilanz zu ziehen und das Ozon noch dabei, sich zu erholen. Und ich weiß gar nicht, wie Sie als Ingenieur, als Fachmensch das einfach so übergehen können, dass hier so viele Menschen ein geschichtsträchtiges Ereignis sozusagen herbeigeführt haben und weltweit zusammengearbeitet haben, um hier das Klima zu retten. Dass das geht, zeigt genau dieses Abkommen und die Rückbildung des Lochs. Natürlich können wir noch intervenieren, können wir etwas tun, und deshalb freue ich mich über die Initiative von Fridays for Future. Möchte gerne meine Frage stellen an, weil das die einzige Expertenstelle ist, die ich jetzt glaube, die geeignet sein könnte, an Herrn Professor Dr. Franke Rauschenbach. Es gibt aus der Schweiz ein sehr interessantes System, das sowohl jetzt in der Schweiz als auch, ich glaube, auf Island gerade schon installiert ist und erfolgreich arbeitet. Das ist eine neue Technologie, sozusagen Staubsauger, riesige Staubsauger in Hausgröße, die CO2 aufsaugen. Ich weiß, das klingt sehr lustig, aber es ist Realität. Die saugen CO2 auf, und dieses gesammelte CO2 wird verarbeitet und wird dann anschließend als Düngematerial zum Beispiel in der Landwirtschaft wiederum eingesetzt oder als Biomasse verwendet. Es wird aber auch zu synthetischen Brennstoffen verarbeitet. Das sind ja alles sehr interessante, nützliche Technologien, die wir auch in der Weiterentwicklung brauchen können, um gegen den Klimawandel arbeiten zu können. Meine Frage an Sie: Wie realistisch sehen Sie diese Projekte? Macht es Sinn, dass eine Stadt sich auch überlegt, solche Staubsauger zu installieren, anzuschauen? schaffen, was für eine Wirkung könnte das auch für die Stadt haben angesichts der CO2-Bilanz. Dankeschön.
Ich habe sehr gut das Wort gemacht. Ja, also vielen Dank für die Frage. Genau, Sie haben das eben Leinkraft oder wie man es jetzt nennen kann, Staubsauger genannt, aber das sind letztendlich, also ich wollte es jetzt nicht erklären, sondern einfach noch einordnen, das sind eben Geräte, mit denen man aus der Atmosphäre tatsächlich CO2 binden kann. Was man dazu wissen muss, ist, dass das inzwischen auf europäischer Ebene fest mit eingeplant und gedacht ist, um die CO2-Ziele überhaupt zu schaffen, dass man CO2 zu einem bestimmten Zeitpunkt ab 2035, 40 aus der Atmosphäre rausholen muss, weil man ansonsten die gesetzten Ziele nicht mehr erreichen kann. Und in dem Kontext ist diese Technologie und auch andere Technologien, die ein bisschen weniger verrückt in Anführungsstrichen sind, sondern ganz konventionell, nämlich eine Pflanze, die sammelt das CO2 ein und dann behandelt sie auf geschickte Art und Weise. Also wird dieser ganze Reigen von Technologien heute bereits mitgebracht. Man muss dabei eins berücksichtigen. Man kann sich wie so eine Art Einsatzreihenfolge überlegen. Das heißt, ich habe immer, wenn ich irgendwie CO2 versuche aus der Atmosphäre zu binden oder wenn ich versuche CO2 zu sparen, das ist immer mit bestimmten Kosten verbunden und man würde sozusagen immer zuerst die Sachen realisieren, wo das billig zu machen ist und dann nach und nach. Und man kann sagen, dass dieses CO2 aus der Atmosphäre zu holen, ist sozusagen ganz am Schluss das Letzte, was man tun würde, weil es eben enorm teuer ist und auch energetisch aufwendig. Wir als Kommune brauchen, würde ich sagen, um sowas nicht anzugucken, weil wir hier ganz andere Hebel haben, um CO2 einzusparen, sodass wir jetzt als Kommune nicht gefordert werden, sozusagen selbst zu sagen, auch wir fahren jetzt einfach weiter mit den Verbrennern, wir sagen ja dafür unsere Staubsauger, die CO2 einsammeln, das können wir viel klüger und besser machen und würden das sozusagen als kann man später tun, aber brauchen wir nicht, weil wir viel stärker die Hebel umnehmen.
Ja, vielen Dank. Herr Bieter.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, von mir auch vielen Dank an die Vortragenden bezüglich der Thematik Klimakrise, Klimawandel. Ich versuche mich ja gleich auf die Fragen zu konzentrieren, nicht, dass ich hier, ist glaube ich allen deutlich geworden. Anne Seckmeier, kurze Frage. Welche Auswirkungen hat bereits jetzt die Verschiebung, Abweichung des Jetstreams bzw. die Abschwächung des Golfstreams auf unser Klima und welche Auswirkungen hätte es, wenn der Golfstrom zum Beispiel für Europa zu weit liegen käme? Dann hätte ich an Frau Zapfeber oder an Herrn Klöppner die Frage, welche administrativen Hindernisse gibt es denn bei Ihnen in Fragestellung zum Beispiel zum Aufbau der PV-Ausstattung in der Stadt bezüglich der Speichertechnologie? Bei Ihnen die Frage, welche Hindernisse gibt es beim Einsatz von Elektro- oder Wasserstofffahrzeugen auf administrativer Ebene? Und dann die Frage daran anschließend, die Bundesregierung stellt ab kommenden Jahr 100 Millionen Euro für Strafzahlungen an die EU zurück. Die Wirtschaftsweisen sprechen davon, dass voraussichtlich 5-10% des Bruttoinlandsproduktes bis 2035 da sprechen wir über eine Größenordnung von 160 Milliarden pro Jahr an Klimafolgekosten entstehen wird. Was wäre, wenn wir das Geld heute aufgrund der günstigen Zinslage in die Hand nehmen würden und Sie das zur Verfügung hätten? Was könnten Sie alles bewerkstelligen, um halt CO2 einzusparen und dem Klimawandel entgegenzuwirken? Und eine letzte Frage noch: Parents for Future oder Students for Future oder Fridays for Future, ist mir egal, wer es antwortet. Wie stehen Sie zu den Äußerungen bezüglich dieses Klimawandels, den Herr Limburg vorgetragen hat, den ich nicht vom geringsten nachvollziehen kann? Vielleicht haben Sie dazu auch eine Meinung, vielleicht möchte einer von Ihnen dazu dann auch nochmal stellen. Danke.
Ja, vielleicht fange ich an mit den Hindernissen, die wir sehen für weiteren Ausbau von PV oder auch Ladeboxen. Also wir im Wesentlichen sind das und entscheiden sich nach der wirtschaftlichen Komponente, das heißt jede Art von Unterstützung wirtschaftlicher Art würde das Thema beschleunigen, weil wir merken, viele Kunden leiten sich von der Wirtschaftlichkeit und weniger von den CO2-Einsparungen, das ist Realität. Im Mietrechtsgesetz gibt es in der Tat einige Dinge, die hinderlich sind. Heute ist es zum Beispiel so, wenn jemand, der in einer Mietwohnung lebt, eine Wallbox bei sich, also in dem Komplex, wo er wohnt, einbauen möchte, kann er das nicht selber bestimmen, also er hat nicht die Möglichkeit dazu gestalten. Da sprechen immer die Eigentümer, sind diejenigen, die das bestimmen können. Also da sind wir jetzt auch auf Bundesebene fordern wir sehr stark, dass es zum Reformieren des Mietrechtsgesetzes kommt, damit nicht nur Menschen, die ein eigenes Haus haben, Dinge wie zum Beispiel Ladeboxen oder TV bauen können, weil sie Macht haben, das zu entscheiden, sondern dass es auch für Menschen, die in Miete wohnen, diese Möglichkeiten schafft. Und das, was wir als Unternehmen zusätzlich haben, sind das Thema Bürgerbeteiligungsmodelle, also nicht jetzt in Form einer Genossenschaft oder was man so kennt, sondern eher, dass sich Menschen beteiligen, echt beteiligen können an einer Anlage, um die Anlage zu vermieten und damit sozusagen quasi selber TV erzeugen. Die zweite Frage zu den Strafzahlungen. In der Tat muss Deutschland hohe Strafzahlungen leisten, wenn die Klimaschutzziele nicht erreicht sind. Ich glaube, für das nächste Jahr sind bereits im Budget Gelder dafür berücksichtigen. Die Frage erübrigt sich dann, wenn wir das Geld haben, damit Anlagen, entweder Kohlekraftanlagen in Erneuerbare umzustellen oder Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen, dann sind das CO2-Kosten, die vermieden werden und dann Bereich. Aber das ist eine Budgetfrage, die durch die Bundesregierung entschieden wird, richtig.
Der Herr Professor Senkmeier hat angesprochen.
Ja, die erste Frage bezog sich ja auf die Änderung des Jet-Streams. Also momentan der Wissensstand ist sehr, dass es über den Polen wird es deutlich schneller warm als über den Äquator. Das heißt, wir haben auch sehr viel größere Erwärmungsraten und dadurch verändert sich die Dynamik der Atmosphäre und es kommt dazu, dass der Jetstream dass die Tiefluftgebiete nicht mehr so schnell wandern. Und dadurch, und das ist das, was wir auch beobachten, also das heißt, längere Zeit Hochdruckgebiet oder auch längere Zeit Tiefdruckgebiet, wie wir es im Jahr 2017 haben. Zum Golfstrom ist es so, dass es im Moment Gegenstand aktueller Forschung, der wirklich stark beeinträchtigt wird, das ist möglich, aber nach derzeitigem Wissensstand eher unwahrscheinlich. Also es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist eher unwahrscheinlich. Ich würde ganz gerne noch einen Satz sagen zu den erneuerbaren Energien, weil wir mit uns natürlich auch viel mit den erneuerbaren Energien beschäftigen. Und es ist so, dass aus meiner Sicht die erneuerbaren Energien, das Potenzial der erneuerbaren Energien lange noch nicht so genutzt wird, wie es dringend angeraten wäre. Und dass wenn ich jetzt so höre, ja, wir sind alle auf dem besten Weg und es passiert genug. Nein, es passiert nicht genug. Wir brauchen einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Und zwar, und auch Hannover könnte da deutlich mehr tun, und zwar vor allen Dingen auch im Gebiet der Solarenergie. Es gibt schon sehr gute Ansätze, die Klimaschutzagentur, die Beratungen der Bürger, denen auch zu sagen, es lohnt sich für euch, auch rein finanziell, das ist gut, aber das könnte auch noch wesentlich verstärkt werden. Und letzter Satz auch noch zu dem CO2 aus der Atmosphäre raus. Wir haben auch schon gerade ausgeführt, das ist extrem teuer. Derzeit ist das einfach noch keine Option. Und ich sehe da eine große Gefahr drin, nämlich zu sagen, naja, die Wissenschaftler oder die Ingenieure, die werden schon noch mal was finden. Also wir können weiterhin so weitermachen wie bisher, weil die finden ja noch was, wo man dann das Problem lösen kann. Das ist überhaupt nicht gesichert, das ist technisch nicht möglich, aber ob es auch bezahlbar ist, ist sehr die Frage. Die anderen Dinge, die sind bezahlbar.
Ja, danke schön, dass Sie auch eine Gelegenheit haben, vor allem auch so eine Weihnachtsfrage. Das heißt nämlich, was machen wir mit viel Geld und ganz viel Geld einfach zur Verfügung stellen? Das ist natürlich keine Wege, die uns jeden Tag treibt. Euro effizient auszugeben. Aber wenn wir das hier jetzt geflogen hätten, dann würden wir es nicht mehr Angebot schaffen, weil wir wissen, dass Angebot eben auch Fahrgäste in den öffentlichen Nahverkehr bringt, insbesondere auf Stadtbahnen und Schienen. Das heißt, wir würden Schienen ausbauen, wir würden mehr Stadtbahnen brauchen. Da und insgesamt bei einigen anderen Fahrten verweise ich gerne auf so Ausführungen von Herrn Franz, der das schon längst gesagt hat. Im Busbereich, denken wir, sind wir gut aufgestellt. Wir haben auch insgesamt eigentlich das Gefühl als Busfahrer, dass wir sowohl von der Landeshauptstadt als auch von der Region Hannover sehr, sehr gut Rückenwind bekommen. Also wir hätten beispielsweise diese Entwicklungsoffensive mit dieser wirklich großartigen Ansprache von Bundesförderung niemals geschafft, wenn wir hier nicht von allen Seiten Unterstützung bekommen hätten und von allen Seiten auch die notwendigen Gremienbeschlüsse. Aber da sind wir gut aufgestellt. Wir werden wahrscheinlich die erste Großstadt in Deutschland sein, die komplett elektrisch wird, innerstädtisch. Dennoch kann man natürlich noch ein paar Sachen machen mit viel Geld. Was wir lernen, wenn man rund um die Welt schaut, ist, dass die On-Demand-Systeme, die so ähnlich wie Smoja hier in der Innenstadt hermacht, dass diese On-Demand-Systeme immer mehr im ländlichen Raum eingesetzt werden, bei den großen Linien. Dort zunehmend energieineffizient sind. Es macht keinen Sinn, mit einem großen Bus nur eine Person zu fahren. Da muss man versuchen, dort flexibler zu werden, muss ein neues System für den ländlichen Raum aufbauen. Und den Pendlerverkehr ist ein großes Thema bei uns in Hannover. Über 50% der Verkehre sind Pendlerverkehre, die zum Reinfahren und auch wieder rausfahren. Mir geht es darum, dass wir die Leute, die von ihrem ländlichen Raum dann irgendwann auf öffentlichen Nahverkehr gut umsteigen können, dass wir dort die richtigen Umsteigepunkte finden, dass wir die gut organisieren, diese Stichworte in Park and Ride-Anlagen beispielsweise zu nennen. Aber das Ganze muss eben auch begleitet werden durch anwenderfreundliche Digitalisierungsbestrebungen, Convenient muss sein, wenn man versucht, Parkplätze vorzureservieren, wenn man wissen möchte, wie die nächsten Anschlüsse sind. Das sind große, große Herausforderungen, die man als zusätzliche Projekte im Grunde genommen in den Unternehmen heute hat. Und zusätzliche Projekte können sich das nur leisten, wenn sie auch zusätzliches Personal haben, insbesondere eben in diesen Bereichen. Also mit mehr Geld würden sie sicherlich auch mehr Leute einstellen, die sich um diese Themen kümmern. Ansonsten im administrativen Bereich auch schon einige Themen genannt. Klar, wir brauchen Platz für den Öffis. Wir müssen die Busspuren haben, die Vorrangschaltung hier in dieser Stadt ist eine Errungenschaft, die uns im öffentlichen Nahverkehr sehr hilft. Denn das wissen ja auch alle, Geschwindigkeit ist ein ganz wichtiges Element. Die Menschen bewerten ihre verschiedenen Alternativen von A nach B zu kommen, eigentlich in der Gesamtzeit, die sie benötigen. Das heißt, je schneller der öffentliche Nahverkehr sich von der einen Bus zum anderen dreht, desto besser. Dazu kommen natürlich noch die anderen Abfahrtswege zu den öffentlichen Haltestellen. Auch die müssen wir sinnvoll und gut organisieren, da kommen wir wieder zu den Demand-Systemen. Aber ich denke, das kann man wirklich sagen, wir haben hier in Hannover zumindest Stand heute einen der besten öffentlichen Nahverkehre in Deutschland und damit haben wir wahrscheinlich auch einen der besten öffentlichen Nahverkehre der Welt. Und wir erleben eigentlich von allen Seiten wirklich gute Unterstützung. Niemand kann zaubern, aber ich glaube, wir sind auch.
Ja, vielen Dank. Wer möchte von Ihnen antworten?
Ja, ich würde ganz kurz noch die Frage eingehen. Also ich finde es eigentlich nur total bezeichnend für die Personen, die den Herrn Niemann hier eingeladen haben, dass man hier wertvolle Zeit in den Ausschuss verschwendet. Es gibt sehr viele Sachen, die gemacht werden können, sehr viele Sachen, über die man diskutieren kann, die hier einzeln von den Vertreterinnen genannt wurden. Und naja, ich meine, der Hochschulabschluss ist halt auch noch keine Qualität, wenn man ein bisschen arbeiten oder so. Und das eben auch von Herrn Seckmeier und auch von Herrn Graufrach genannt wurde. Es gibt Sachen, die jetzt schon möglich sind, die man machen kann, insbesondere im Energiesektor und im Verkehrssektor, die bezahlbar sind, die wir jetzt heute umsetzen können, wo Sie Entscheidungen treffen können, um das umzusetzen. Wir müssen nicht Zeit verschwenden, über sowas zu reden. Und Herr Heckmann hat es auch in seiner Karte nochmal gezeigt am Ende. Wenn wir das alles umsetzen, was möglich ist, dann können wir viel erreichen, auf jeden Fall nichts Negatives. Und dann muss ich wieder nicht mit deutschen Leuten auseinandersetzen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht erstmal sage ich eine kurze Anmerkung oder ein kurzer Satz darauf, auch gerade wegen dieser Bühne und der Leute, die hier gerade hier so frenetisch geklatscht haben. Es wird nicht besonders souverän und es kann auch keine besonders starke Position sein, wenn ich sie verteidigen muss, indem ich abweichende Meinungen niederbrülle und offenkundig nicht in der Lage bin, mich argumentativ nicht auseinanderzusetzen. Das ist Wissenschaft. Vielleicht noch eine zweite kurze Anmerkung, Herr Hansmann, auch zu Ihnen. Es ist schon etwas befremdlich, ehrlich gesagt, wenn Sie sich nun hier als Student bemüßigt fühlen, einem diplomierten Ingenieur zu erzählen, wozu er wissenschaftlich befähigt sei oder nicht. Man sollte auch die Fähigkeit haben, auch in der politischen Tätigkeit sich selbst und seine eigenen Qualifikationen richtig einschätzen zu können und selbst zu reflektieren. Ich habe, wenn Sie sich dann wieder beruhigt haben, habe ich drei Fragen, die sich vor allen Dingen an Herrn Seckmeier und Herrn Limburg richten, die offenkundig die einzigen beiden Vertreter hier sind, die sich auf wissenschaftlicher Basis in der Klimaforschung betätigen. Ja, auch da können Sie lachen, aber ich habe auch da kein Gegenargument gehört. Die erste Frage wäre dann, wir haben ja jetzt einiges gehört über Klimaneutralität und es gibt ja diverse Forderungen dazu auf dem Tisch. Was ist denn jetzt, wenn wir also all diese Forderungen erfüllen, wir nehmen eine massive Deindustrialisierung vor, wir können nicht 100.000 Arbeitsplätze, aber sind dann klimaneutral oder gar wir stoßen gar kein CO2 mehr aus. Das machen wir nicht nur in Hannover, sondern in Deutschland. Die erste Frage, was für einen Einfluss hätte das denn eigentlich auf die Weltmitteltemperatur, wenn jetzt ganz Deutschland klimaneutral agiert? Das führt mich dann auch gleich zu der zweiten Frage, gibt es eigentlich irgendein anderes großes Land in der Welt, was sich diesem deutschen Weg, dieser deutschen Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz angeschlossen hat? Oder ist es mehr ein Einzelweg, der hier gegangen werden sollte, der gar nicht so großen Anklang weltweit findet? Und dann vielleicht auch noch eine Frage mit Bezug zu Ihren Äußerungen, Frau Kramarek. Sie hatten jetzt ja das Nicht-Einfrieren des Machtsees als großen Beweis für dramatische Klimafolgen herangezogen. Es gibt ja auch andere Leute, die dann zum Beispiel auch die heißen Sommer 2018 oder 2019 verwalten. Kann man eigentlich von solchen Einzelereignissen wissenschaftlich fundiert auf dramatische Klimaereignisse schließen? Das wären die drei Fragen, die mich von Ihnen beiden interessieren würde. Vielen Dank.
Wenn ich jetzt alle Fragen noch im Kopf habe, als die erste Frage, können Sie kurz nochmal wiederholen?
Also nehmen wir an, ganz Deutschland wird klimaneutral. Was für einen Einfluss hat das denn auf die
Idee? Ich glaube, die erste Frage war zur Wirtschaftlichkeit. Und dazu kann man nur sagen, dass dann sage ich jetzt was zur Wirtschaftlichkeit. Die Wirtschaftlichkeit ist von der Energiewende ist ausführlichst untersucht worden und es steht, die Ökonomen sind sich da völlig einig, dass uns das wirtschaftlich große Vorteile bringen wird, wenn wir das machen. Wir brauchen diese Anfangsinvestitionen, wir müssen die ändern. Aber mittelfristig ist es sehr wirtschaftlich und viele Dinge sind auch heute schon wirtschaftlich. Wind und Sonne sind heute schon billiger als fossile Energien. Mit dem Einfluss auf das Weltklima, wir haben Deutschland hat etwa 1% der Weltbevölkerung und wir verbrauchen etwa. Wir haben einen CO2-Fußabdruck, der ist etwa doppelt so hoch wie der Durchschnitt der Weltbevölkerung. Aber es ist völlig klar, dass natürlich nur Deutschland etwas macht, diese 1%, oder sagen wir dann 2% mit dem Fußabdruck, dass das alleine natürlich noch relativ wenig bewirkt. Aber es ist so, dass es sehr, sehr wichtig ist als Vorbildwirkung. Und natürlich auch für unsere Erdbeeren. Und ich kann Ihnen wirklich versichern, international schaut man auf uns. Ich habe das von sehr vielen Menschen in anderen Ländern gehört. Die deutsche Energiewende ist beispielhaft in der Welt. Man guckt da sehr genau drauf. Ich habe auch schon Kommentare gehört, vielen Dank, die Deutschen, dass ihr die Energiepreise so stark runtergebracht habt für die erneuerbaren Energien. Und weil Sie gesagt haben, gibt es andere Länder, die uns da folgen. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die sind uns inzwischen weit voraus. Und dazu hat Students for Future da auch schon ein Beispiel genannt, nämlich Dänemark. Es gibt auch die anderen skandinavischen Länder. Und es gibt auch weitere Beschränkungen. Es soll uns nicht angehen, dass wir hier die Einzigen sind, die da was tun. Andererseits, um die Kanzlerin zu zitieren, wenn nicht wir werden, dann sollte das
vorangehen. Ja, ich denke, die Fragen waren präziser, die sollen auch präziser beantwortet werden. Vor mal zwei Bemerkungen, Frau Kanarek, Sie haben über das Moderator gesprochen, Sie werden nachvollziehen, dass ich davon keinen Wort erwähnt habe. Ich lege also irgendeine Absicht oder eine Unterstellung in meinem Vortrag, der nicht stattgefunden hat, ob das nun der übliche Weg ist, wie Sie das vorgehen, weiß ich nicht. Tatsache ist, dass das so noch nicht immer noch, der Text vielleicht schon schrumpft, je nachdem, wie sich die Linde und die SDKWs verhalten. SDKWs gibt es von künstlichen Quellen, völlig klar. Die sind hier nach dem Motto der Protokolle verboten worden. Was zur Folge hatte, dass das gerade abgelaufene Diplom-Patent nicht mehr von anderen kopiert werden konnte, das war öffentlich hierbei hergestellt und sehr viel teurer oder andere Mittel dafür eingesetzt werden konnte. Also wahrscheinlich war es ein großer Erfolg für die Diplom, die dann auch verkauft wurden. Abgesehen davon gibt es dafür natürlich diese natürlichen Quellen, die sich überhaupt nicht um das Kontrolljahrprotokoll scheren, aber sie haben ein Recht. Das Kontrolljahrprotokoll war die Laufbasis für das Kyoto-Protokoll, was zu unglaublichen Erfolgen geführt hat, wie wir alle wissen. 5% sollte eingespart werden, keine Nachricht daran erhalten. Der zweite Punkt geht um die naturwissenschaftliche Bildung. Ich höre mit einiger Überraschung, dass selbst Naturwissenschaftler unterwegs und Lehrer nach wie vor von erneuerbaren Energien sprechen. Jeder lernt im Grundstudium, dass Energie nicht erneuerbar ist, also wir lesen von alternativen Energien nicht vorhanden. Dann wäre das sicherlich sachgerechtigt und nicht nur ein Training. Das können wir auch dann durchziehen können und mit beiden mehr gar nicht reden. Aber die Frage war ganz präzise, wenn wir in Deutschland seine Klimaziele erreichen würden und seine CO2-Emissionen entweder neutralisierte oder null brächte, und wie viel würde das dann auf die Welttemperatur auswirken? Da ist natürlich ein großes Szenario möglich und man kann viel rechnen, man muss auch verschiedene Annahmen treffen. Trifft man die Annahme, dass Deutschland seine 900 Millionen Tonnen innerhalb eines Jahres auf Null runterbrechen, dann würden wir die Welttemperatur um ungefähr 0,0653 Grad weniger erwärmen. Also 6/10 etwa würde irgendwann eine unbekannte ferne Zukunft sein. Professor Armstrong hat das mal umgekehrt berechnet, aber wenn wir nichts täten und hat dann ein paar andere Annahmen getroffen, dann würde die Erwärmung, die stattfände durch unseren Beitrag, bis zum Jahre 2100 500 Grad sein, eine Schwerstemperatur. Und Sie werden mir zustimmen, dass das weder messbar noch fühlbar noch irgendwie geneigt ist. Insofern verweise ich nochmal auf meinen Vortrag am Anfang, dass alles, was wir hier beschließen, tun und wollen, irgendwelche Folgen hat, aber mit Sicherheit keine Folgen auf die Weltmitteltemperatur, die uns der allgemeinen Herzen liegt. Der zweite Punkt war, gibt es irgendein großes Land, ich war auch im großen Land, nicht von irgendwelchen Ländern, Dänemark zum Beispiel, jetzt noch mein Führer nicht dazu. Es gibt sicherlich Länder, die das mitmachen, insbesondere die EU, das ist bekannt dafür. Es gibt kein großes Land auf dieser Welt, was den Deutschen wirklich, aus den besagten Gründen folgt. Im Gegenteil, die größten Erzeuger, Emissionserzeuger, dürfen nach der Pariser Klimaübereinkunft weiterhin ungebremst erzeugen, was wir auch gerne auch wichtig machen, denn natürlich ist der Fußabdruck, den hier mein Nachbar angeführt hat, von Deutschland wesentlich größer, etwa bei 9 Tonnen pro Koch und ja, jetzt einen neuen Biegerton, wie es Frau, unsere grüne Vorsitzende, mal sagte, sondern der liegt deutlich niedriger und diese Leute wollen alle weniger Energie haben, sie wollen auch einen Lebensstandard haben, der besser ist, als was sie heute haben. Und deswegen haben sich Ausbildungen und alle haben mir zugestimmt, dass sie nach wie vor viel erzeugen können. China alleine baut mehr oder investiert mehr in einem Jahr zusätzlich, als wir insgesamt in Deutschland erzeugen und wir dürfen es noch. Die Einzigen, die wirklich etwas erfolgreich getan haben, waren die sogenannten USA. Und zwar nicht, weil sie das per Protokoll oder per Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben, das haben sie ja nicht. Und Trump ist ja ausgetreten, sondern weil sie von Kohle auf Gas umstellen, dank der hier vielfach verteuerten Fracking-Technik haben sie das machen können. Die sind also heute auf Gas umgestiegen und haben als einziges großes Land auf der Welt, wenn lachen, wie sie wollen, die CO2-Emissionen gesenkt aus marktwirtschaftlichen Gründen. Und der dritte Punkt war, unter die Deutschen war im Sommer eine Bestätigung für den Klimawandel. Ich glaube, da hätte mein Kollege jetzt auch schon einbringen sollen und sagen, mit Freude und Fleiß und besonders von den Medien wird Klima, Witterung und Wechsel, Wetter, Mutter verwechselt. Was wir erleben, ist Witterung und wenn zwei Jahre hintereinander ein warmer Sommer da ist, ungewöhnlich warm, wie ich dazu, dann ist das auch immer kein Klimawandel, denn Klima, und dann werden wir zuständig beraten, wenn die Wärmung, das ist definiert als die lokale Wetterdaten gesammelt, statistisch aufbereitet über mindestens 30 Jahre. Und ich glaube, so alt wie sie sind, und das ist natürlich mega fisch, aber doch schon etwas fortgeschrittener, werden sie auch kalte Winter erlebt haben, die werden sie auch wieder erleben, alles, was man fragen kann. Der dritte und letzte Punkt ist, dass natürlich niemand bestreitet, dass das Klima sich wandelt. Das Klima wandelt sich, solange es eine Atmosphäre auf dieser Welt gibt. Und sie sind, wie ich vorhin ausgeführt habe, seit etwa 1850 der kleinen Eiszeit entronnen und damit angenehmer warm. Und deswegen denke ich, sollten wir dankbar dafür sein, dass wir nicht mehr in der kleinen Eiszeit stecken. Was aber nicht heißt, dass es morgen auch wieder so sein kann und übermorgen wieder wärmer. Also dass das Phänomen Klimawandel da ist, bestreitet auch niemand. Es bestreitet auch niemand, dass es wärmer geworden ist. Was aber eindeutig zu beschreiben ist, weil es dafür keine Beweise aus den Modellen finden lassen, dafür geworden ist, dass Kohlendioxid, zumal das anthropogene Kohlendioxid dafür verantwortlich ist. Deswegen sind auch sämtliche Versuche, gerne überstreckt, völlig nutzlos, extrem teuer, alle haben jetzt die Bauern öffentliche Mittel für Steuergelder, damit sie das tun können, völlig nutzlos und nutzlos. Und damit sollten wir es wirklich verlassen.
Ja, vielen Dank, der Frau Vorsitzende, der Kollegin Kollegen, die aus SPD-Sicht erstmal herzlichen Dank auch an die Fridays for Future-Bewegung für Ihre Ausführungen. Wir nehmen das ernst und das sage ich auch so. Und ich sage auch ganz ehrlich, engagiere mich sehr, sehr lange schon in Umweltpolitik, seit 2002 SPD-Mitglied und seitdem auch in der Umweltbewegung in Anführungszeichen mitaktiv, beziehungsweise Umweltschutz ein kleiner, gut gemeinter Rat meinerseits, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Also Klimawandel, Klimakrise ist eine Herausforderung, aber ich würde davor warnen, da uns dann Angst zu machen, den Panik zu verbreiten, das bringt mich gar nicht. Was aber bringt, sind Maßnahmen, die auf allen Ebenen durchgeführt werden müssen. Auf lokaler Ebene, auf Landesebene, Bundesebene, Europaebene, globaler Ebene. Und ich denke, dass wir auf lokaler Ebene mehr auch machen müssen, ja. Aber, und das wäre meine kleine Frage an Sie, ob Ihnen auch bewusst ist und klar ist, was wir hier in der Hannover, in der Region und auch in der Stadt Hannover schon alles tun. Zum Beispiel den Pro-Klima-Fonds, der über 1 Million CO2 angesprochen hat. Das würde mich ein bisschen interessieren, also in der Wechselwirkung. Zu Herrn Limburg möchte ich gerne etwas sagen. Ich fand es ja klar, dass wir auch AfD-Mitglied sind, das auch machen wir, glaube ich, wahrscheinlich keine Ehe. Ich finde es interessant, dass Sie Mitglied eines sogenannten Expertengremiums, eines Klimaleugner-Vereins sind, der auf europäischer Ebene aktiv ist, der von Kochindustrie finanziert wird, von Ex-Europa finanziert wird. Das kann man ja alles gelten und nachlesen im Internet. Und wie unabhängig Sie eigentlich sind mit Ihrem Institut, das gar kein Institut ist, sondern ein eingetragener Verein. Das heißt also, das Institut ist CO2, also menschengemachten Klimawandel leugnen, indem Sie Ihre Kochwassers, von dem Sie finanziert werden, quasi damit unterstützen. Kann man machen, wenn man irgendwie Öl geil findet und weitere Verbrennung von Öl und weiter fossilen Energieträger gut findet. Ich finde das nicht gut und Sie sind absolut nicht unabhängig und gar nicht schädlich übrigens. Das sollte man ziemlich genau wissen. Vielleicht eins noch, Frau Zapreo, vielleicht können Sie mir das zu sagen. Also, es gibt ja die Power2X noch an, es geht vielleicht an die Wissenschaftler, an den Herrn von der Universität. Inwiefern Sie da die Chancen sehen, also die Power-to-X-Verfahren, die Energiewende reinzunehmen, diese Stromkopplung mit voranzubringen und da die Effizienz weiter zu erhöhen, auch von Karl-Ebene. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Das Thema Power-to-X ist im Moment wirtschaftlich schwer darstellbar, weil wir in Deutschland eine sehr starke Belastung der Strompreise haben. Wir haben eine sehr starke EEG-Umlage und sehr starke Stromsteuern. Dadurch ist alles, was Strom verbraucht, irgendwie wirtschaftlich sehr, sehr schwer darstellbar, weil wir in den Preisen, die wir haben, bei den unterschiedlichen Klimaenergieträgern nicht eine CO2-Rate abgebildet haben. Das heißt, das Erste, was passieren muss, damit solche Technologien überhaupt diskutabel werden oder wirtschaftlich sinnvoll diskutiert werden können, ist eine Reform des Steuer- und Umlagensystems, Entlastung des Stroms und vielleicht Belastung von CO2-starken Klimaenergieträgern. Für Niedersachsen ist das Thema Power to X natürlich von extrem großer Bedeutung, weil wir haben in Niedersachsen die Situation, dass Windkraft abgeregelt wird, nicht nur in Niedersachsen, sondern in ganz Norddeutschland wird Windkraft abgeregelt. Das heißt, der Steuerzahler zahlt, also die EEG-Umlage werden für den abgeregelten Strom, die Betreiber bekommen ihr Geld, obwohl sie das gar nicht produzieren. Also wenn man für Niedersachsen eine Möglichkeit schafft, zum Beispiel diese Rahmenbedingungen für Power to Heat zum Beispiel zu schaffen, würden wir diesen Windstrom für die Fernwärme nutzen können. Diese Rahmenbedingungen gibt es im Moment noch nicht. Also im Moment ist der Strom viel zu teuer, um damit Fernwärme zu produzieren. Das würde bedeuten, dass wir für die Kunden den Fernwärmepreis sehr stark erhöhen müssten, was wir natürlich nicht wollen und nicht machen werden. Daher warten wir auf diese Rahmenbedingungen, damit das möglich ist. Aber dass der Windstrom, wie man vielleicht nur zur Orientierung in Deutschland wird, werden ungefähr 6 Terawattstunden Windstrom abgelegt. Das ist ungefähr so viel, wie ganz Niedersachsen an Fernwärme verbraucht. Das heißt, wenn man eine Möglichkeit schaffen würde, das nicht abzulegen und damit zum Beispiel Fernwärme zu produzieren, würde man sozusagen die ganze Fernwärme in ganz Niedersachsen auf Windproduktion umstellen können. Aber wie gesagt, dafür braucht es andere Wege.
Ich
beantworte
die Frage, bitte schön.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren.
Moment, Frau Vorsitzende, so geht es doch nicht. Sie können jetzt nicht gegen die Anrufe Raum stehen lassen und Herrn Lübeck nicht darauf reduzieren
lassen. Es gibt ja jetzt nicht mehr ein Faktencheck.
Nein, so geht es nicht. Sie können doch nicht einfach irgendwelche Forderungen im Raum stellen.
Sie können jetzt nicht das Wort entziehen einfach.
Natürlich die Forderungen.
Also muss man mal so ein bisschen benehmen lernen. Also eine hohe scheint auch kein Beleg zu
geben.
Ja, genau. Ich wollte jetzt erstmal zu Frau Springer den Vortrag ein bisschen ergänzen, weil ich glaube nämlich, dass das ein bisschen der Lebensstil nicht ausreichend ist, sondern ich gehe schon davon aus, dass man auch das kapitalistische Gesellschaftssystem ändern muss und es wurde von allen Politikern gesprochen. Die Linke war jetzt die letzten 20 Jahre nicht in der Bundesregierung, nicht in der Landesregierung, nicht in der Region und nicht in der Stadtmehrheit und ist auch die einzige bundestagvertretende Partei, keine Unternehmensstände. Die also da dieser Sache agieren kann. Ja, jetzt kann man ein Stichwort immer haben. Da habe ich jetzt so insgeheim auch gehofft, dass da, wenn so mal das kommt, dass ja sinnlos Kleingärten dafür zum Vorfall tun, anstatt dass man die MH nach vorne macht, wo man auch gleich einen Straßenbahnanschluss hat. Und gleichzeitig ist ja in Friedenau ist ein Kleingarten vollmütig vom Gewerbegebiet gekündigt worden. Und ich würde dann von Ihnen interessieren, wie Sie das mit den Kleingärten da einbauen werden. Ja, Herr Hansmann, wesentlich besserer Vortrag als Herr Namstetter. Also ich teile das auch mit dem klimaneutralen Hannover 2020. Er gibt aber auch zu bedenken, dass er das Beispiel Kopenhagen ist, ja natürlich andere gesetzliche Rahmenbedingungen. Also hier in der Stadt können wir das gleich 27 schaffen. Ziel nicht. Und der Ausbau zu NVs der wichtig gemacht. Mich würde dann jetzt mal interessieren, wie weit Sie auch mit der Forderung einhergehen, dass der NV eigentlich kostenfrei angeboten werden sollte. Und die Wasserstadt ist ja jetzt nicht nach dem NV-Netz angebunden worden und da wollte ich zu Ihrem Vortrag nochmal ergänzen, dass die Stadt Isernhardt, also die Stadt Wien, nehmen wir mal über die Stadt Wien, die hat auch so eine Seestadt, da wird erst der ÖPNV-Anschluss gebaut und dann das Baugebiet. Würde mich interessieren, ob Sie da das vorbildlich auf jeden Fall der Stadt Wien erstmal werden. Zu Frau Zapfeber. Achso, Herr Kanzler-Borschenbach, Sie haben ja, da Sie auch ÖPNV abgezogen, dass man ihn stärken müssten. Ich bin auch sehr dankbar, dass Sie den sozialen Aspekt als einziger mal reingebracht haben, was ich auch noch sehr wichtig finde. Und das in dem Zusammenhang auch einen Schaden finde, dass Sie jetzt parallel an den Sozialausschuss tagt. Ich glaube, das ist Ihnen ja auch sehr wichtig jetzt, was wir hier machen. Die Frage ist jetzt, wie stehen Sie dazu eigentlich, dass jetzt weiter Straßen ausgebaut werden in Hannover, obwohl man ja jetzt gerade den ÖPNV stecken müsste? Herr Franz, wir haben ja zur Verkehrswende gesprochen und wollten ja die Wasserstadtanbindung ÖPNV-mäßig prüfen. Also ich habe jetzt von meinen Parteikollegen in der Region immer was ganz anderes gehört, dass sie da Vorschläge machen oder Vorschläge und die Wasserstadt einfach nicht angeboten wird. Aber wenn es da jetzt Vorschläge gibt, wäre ich dankbar, wenn sie das klarstellen können. Und zu dem Fahrradstützpunkt in Bunsdorf, da frage ich mich ja, warum nur 450 Plätze. In anderen Großstädten sind das ja immer 100 Plätze, die so eine Fahrradstation hat. Das wären so die Fragen, die ich stelle. Achso, und jetzt mal hier Frau Stockhorst, Sie sind ja auch Biologin, ne? Wie bewerten Sie das als Biologin, die Politik der Stadt?
Ja, wer möchte als erstes antworten? Es ist Herr Franz angesprochen, wer noch?
Ich.
Ja,
bezüglich der Kleingärten, also wir von Fridays for Future fordern bezüglich, Netzflächenversiegelung, das heißt, also bezüglich stehen wir den Kleingärten natürlich sehr positiv gegenüber. Jedes Mal, wo Kleingärten oder Wiese weggenommen wird, fordern wir, dass an anderer Stelle wieder Wiese oder andere Grünflächen entstehen. Natürlich stehen wir dementsprechend den Kleingärten positiv gegenüber, aber was den Neubau der MH betrifft, fordern wir jetzt, wenn der Neubau der MH steht, dass es nach dem Passivhausstandard gebaut wird, unter Einbezug aller möglichen technischen und energetischen Fortschritte, die man dabei beachten kann. Und es gibt ein Krankenhaus in Frankfurt selbst, wo das funktioniert. Als kleiner Tipp, vielleicht kann man sich das noch angucken. Und ich würde gerne die Frage davor, die ich nicht beantworten konnte, eigentlich auch gerne beantworten. Soll ich das jetzt direkt machen oder danach?
Ja.
Das ist an sich, ich kann den Namen von hier leider nicht lesen. Okay. Ja, dann geht die Antwort an Sie. Wir sind im Gespräch mit der Klimaschutzleitstelle und wissen dementsprechend sehr gut darüber Bescheid, was sich die Stadt und Region Hannover bereits alles tut. Und wir wissen aber auch, dass die Klimaziele immer und immer wieder verfehlt werden und auch die der Stadt und Region Hannover. Und dementsprechend können wir von unserer Seite aus nur sagen, toll, dass Sie es versuchen, aber anscheinend reicht es noch nicht. Und es ist Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Klimaziele umgesetzt werden und diese erreicht werden. Und wir können auch aus der Rückmeldung eine Rückmeldung geben, die uns vielleicht in Gesprächen oft entgegenkommt, dass es an politischen Vorgaben fehlt. Und damit sind Sie wieder in der Pflicht und in der Verantwortung, diese politischen Vorgaben zu geben, damit die Verwaltung und alle anderen, die sich engagieren möchten, beziehungsweise zur Einhaltung dieser Klimaziele beitragen möchten, auch vernünftig arbeiten können. Und zum Thema Angst wollte ich auch noch eine kurze Ergänzung machen. Sicherlich Panik und Angst hindert vielleicht auch etwas zu machen, aber versetzen Sie sich mal in unsere Position. Wenn man jetzt aufwächst als Generation, dann weiß man, bis man in einer Position ist, wo man an ihrer Stelle sitzen kann, ist es zu spät. Das heißt, wir tun alles, was in unserer Kraft liegt. Wir gehen auf die Straße, wir sind laut fürs Klima und wir setzen uns ein. Wir appellieren an jeder unserer Möglichkeiten, an Sie, die Verantwortung, die in Ihren Händen liegt, der gerecht zu werden. Und Angst ist da tatsächlich ein Gefühl, was einen schon beschleicht. Und es ist ein Gefühl, wenn man weiß, die Zeit drängt, man ist in einer Position, wo man nicht in der Verantwortungsposition sitzt. Und ich glaube, da ist Angst vielleicht doch das richtige Gefühl. Und wenn Sie alle mal tief in sich gehen und wissen, dass Sie diese Verantwortung für eine ganze Generation tragen, und nicht nur für uns, auch für sich selber und für alle folgenden Generationen, dann gerne, wenn Sie das so beschreiben wollen, nehmen Sie nicht die Angst mit, aber nehmen Sie den Mut und die Motivation mit, wirklich jetzt was zu tun. Vielen Dank.
Ja. Ja, zunächst mal zu den Fragen, die aufgeworfen sind. Also einmal war ja das Thema neue Stadtbahn hier in dem Kontext auch Wasserstadt. Also wir arbeiten in der Tat seit einiger Zeit an diesem Thema. Wir haben auch Studien beauftragt, wo es um die Frage geht, ob es möglich ist, Fördermittel dafür zu bekommen. Das ist ausgesprochen schwierig. Man muss immer feststellen, dass die Einwohnerzahl an sich für einen Stadtbahnabzweig nicht ausreichend ist. Das kann man auch relativ einfach nachrechnen, wenn man sieht, dass da etwas über 3000 Menschen in der Wasserstadt wohnen sollen. Man geht davon aus, dass vielleicht ein Drittel, ungefähr 1000 Menschen an einem Werktag dort eine Straßenbahn nutzen und dass eine Straßenbahn zumindest mindestens 50 Leute haben sollte, damit sie sich irgendwie einigermaßen vernünftig auch angemessen eingesetzt wird. Dann werden Sie feststellen, dass auf den Tag hochrechnen, dass nicht mal ein Halbstundentakt dabei rauskommt. Das heißt, ein reiner Abzweig zur Wasserstadt funktioniert nicht. Man muss viel mehr ein Betriebskonzept haben, wo man die Wasserstadt in eine Strecke vernünftig integriert. Und daran arbeiten wir. Da gibt es verschiedene Varianten. Die einzige Variante, die einigermaßen näher einer Förderfähigkeit bisher gekommen ist, ist die Variante, die Linie 10, die heute existiert, mit einem Schwenk zu versehen, über die Bunsdorfer Straße an der Wasserstadt entlang auf die heutige Strecke wieder zurückzuführen. Das ist eine Variante, die wir gerade mit der städtischen Bauverwaltung durchspielen und durchprüfen, ob so etwas möglich ist. Alternativ, das wäre was für die mittel- und langfristige Perspektive, wäre es natürlich auch denkbar, einen Abzweig zu machen, der an der Wasserstadt entlang nach Ahlem Nord geht und auch dort diesen Bereich anschließt. Dafür wäre alles erheblich mehr Wohnbebauung entlang dieser Strecke erforderlich, um dann auch die notwendige Nachfrage dort zu generieren. Aber daran arbeiten wir, und das versuchen wir jetzt eben zu realisieren, dass man dann nach Möglichkeit eine Lösung hinkriegt. Wir sind relativ sicher, dass in den kommenden Jahren erstmal, und noch ist ja auch, also ist ja von fertiggestellt, ist man ja auch noch weit entfernt, wird es erstmal über eine Busanbindung funktionieren, die aber auch relativ attraktiv und relativ schnell in die Innenstadt aufführt. Zum Thema Wunsdorf Fahrradparkhaus, das ist das größte Fahrradparkhaus nördlich des Mainz, vollautomatische Fahrradparkhaus nördlich des Mainz, das wir Bundesdorf dort bauen wollen. Wir wollen dann 40 Plätze. Wir glauben, dass das gut nachgefragt wird und möchten da die Erfahrung sammeln. Und je nachdem, wie es nachgefragt wird, gibt es die Möglichkeit, dann dort, aber auch an anderen Bahnhöfen zu erweitern. Das werden wir dann auch tun. Und ein letzter Punkt, wo ich auch angesprochen fühle, ist das Thema kostenfreier Nahverkehr. Also ich bin großer Freund des kostenfreien Nahverkehrs. Ich finde das hervorragend, wenn man das aus Steuermitteln finanzieren würde. Ich will nur auf einen Punkt hinweisen, das ist nämlich eine ganz gefährliche Falle, weil das ein Argument von Leuten, die das Auto benutzen, ist immer wieder gern, das liegt ja, ich benutze es ja, weil das bei der ÖPNV so teuer ist. Und wenn er kostenfrei wäre, dann würde ich fahren. Diejenigen, die damit Erfahrung gemacht haben, mit kostenfreiem Nahverkehr oder deutlicher Rabattierung von Fahrscheinen, haben festgestellt, dass die Erhöhung der Nachfrage im Nahverkehr sich sehr, sehr in Grenzen gehalten hat. Das können wir übrigens auch feststellen. Wir haben ein 180-Euro-Ticket eingeführt in der Region, nämlich für junge Menschen mit der Jugendnetzkarte. Die Anzahl der Fahrten dadurch hat sich nicht messbar erhöht. Obwohl jetzt eben weniger Kindertickets gekauft werden, weil mehr Menschen auch Monatskarten haben, hat sich, das ist eine Erfahrung, die ist anderswo teilweise auch gemacht worden, erhöht sich nicht von alleine. Das liegt daran, dass über die Hälfte aller Autofahrten sind unter 3 Kilometer. Dort haben wir auch mit zu Fuß gehen, mit Fahrradfahren, hervorragende Alternativen. Trotzdem werden viele Fahrten gemacht. Warum ist das so? Weil Menschen bequem sind, weil es bestimmt ein Lebensstil geht. Und nur wenn man das angeht, wenn man das auch verändert, dann kriegt man letztendlich auch eine Veränderung im Verkehrsverhalten hin. Es sind eben nicht allein die Preise. Natürlich ist es schön, wenn man an dieser Stelle auch die Steuermittel bekommt, um weitere Rabatte auch für bestimmte Zielgruppen einzuführen. Wir sind auch sehr offen für das zu tun. Aber man muss eben aufpassen, dass man nicht den Fehler macht, zu denken, damit würde man andere Fragen lösen. Wie gesagt, wir haben heute volle Nahverkehrsmittel und man muss eben auch einen Ausbau des ÖPNV vorantreiben, wenn man wirklich mehr Fahrgäste bekommt.
Sie hat mich auch noch direkt als Spion angesprochen. Ich habe in den 80er Jahren in der Mutterbibliothek studiert. Das ist eine Zeit, in der es noch Kiebitze gab, wenn man es auf den Feldern sieht. Also fragt mich das als Biologin, die ich habe. Die Vögel reagieren schon dramatisch auf den Klimawandel. Unter anderem sieht man, dass das Vogelzugverhalten sich komplett verändert hat, dass einige Vögel früher fliegen, einige kommen eher. Und eben an die Kiebitzen, die ich damals noch gesehen habe, ist man ganz dramatisch. Dieser Vogel ist vom Klimawandel beeinflusst und massiv auch in der Landwirtschaft, oder das ist nochmal ein anderes Thema. Ich habe hab sie studiert und ich habe 1992 mitbekommen, wie es den Klimagipfel gab, Rio de Janeiro. Ich habe damals 1992 gedacht, ja, es geht los. Ich habe dann mitgekriegt, wie 1994 die Klimaschutzleitstelle hier in Hannover der Stadt eingerichtet wurde. Und ich habe mitverfolgen können, was alles in der Stadt passiert ist und in der Region. Es sind ganz viele Klimaschutzkonzepte aufgestellt worden, es sind Maßnahmen verabschiedet worden, aber es sind ganz viele engagierte Leute hier, die sich schon seit mehreren Jahrzehnten, muss man jetzt schon sagen, um Klimaschutz kümmern. Es sind ganz tolle Netzwerke entstanden zwischen Wirtschaft, zwischen Politik, Verwaltung, zwischen Umweltschutzorganisationen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist the next level. Jetzt geht es mal ein bisschen um die Kurs. Wir haben jetzt nur noch wenige Jahre Zeit, um was zu verändern. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist mal so aus diesen Rahmenbedingungen jetzt auszusteigen. Jetzt mal, dass die Wirtschaft noch mehr fordert von der Politik. Wir brauchen jetzt die Rahmenbedingungen, um tatsächlich klimaschutzfreundlicher wirtschaften zu können. Sie sagten, die Damen, glaube ich, von Regobus, ist richtig, ne? Sie sagten, sie würden gerne, und sie bekommen ja Fördergelder vom Bund, das ist das, was ich in der Region merke und in der Stadt, es wird ganz viel auf Fördermittel gesetzt und das ist ja auch richtig und gut. Was wir jetzt aber brauchen, sind leitende Rahmenbedingungen. Wir brauchen Verordnungen, wir brauchen Gesetze, dann wäre es auf einer anderen Regierungsebene. Es muss viel mehr passieren. Es muss tatsächlich leichter gemacht werden, dass Klimaschutz stattfinden kann. Wenn ich das verfolgt habe, in der Haft stand dann, die es sollten ja gerne, ich glaube, das betrifft Sie dann,
ganz, es sollten die Linien verlängert werden, aber es geht nicht, weil es nicht wirtschaftlich ist. Wir wissen, dass eine Tonne CO2 das Umweltbundesamt 180 Euro kostet. Wieso sprechen wir von nicht wirtschaftlich? Da sind Sie auch gebunden, ich weiß, aber wir müssen jetzt zusehen, dass es hier nicht um die sogenannte Wirtschaftlichkeit geht, sondern es geht jetzt um Klimaschutz primär. Und letztendlich ist es wirtschaftlicher, jetzt Klimaschutz zu betreiben, als da in die Reparaturleistung zu gehen und hinterher versuchen, was zu retten, was nicht zu retten ist. Nochmal ganz stark der Appell, in der Politik setzen die Rahmenbedingungen dafür. Sie wissen, dass Geld vorhanden ist, ich habe es gerade ausgeführt, 57 Milliarden Euro, die in umweltschädigende Subventionen reinlaufen. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Geld hier in der Stadt, in der Region ankommt. Ich weiß nicht, an welche Ebene Sie sich lenken müssen. Druck von der Wirtschaft zu gut, Druck von der Bevölkerung und damit wir alle tatsächlich klimafreundlich leben können.
Ja, vielen Dank. Ich sage jetzt Herrn Paulus das Wort und übergebe die Sitzungsleitung sozusagen.
Ich möchte mal ganz kurz noch dazwischen gerichten, weil es auch noch mit einer Frage adressiert war, ob ich gerne anbieten.
Ja, dann Sie haben das Wort.
Ja, ich bin noch mal gefragt worden zum öffentlichen Nahverkehr. Ich habe das auch genannt anfangs, dass wir fordern, dass der öffentliche Nahverkehr kostenlos wird. Jetzt hat der Franz ja gesagt, naja, das ist noch nicht Grund genug, dass die Menschen auch umsteigen. Es braucht beides. Also ich habe heute ein gutes Interview gelesen mit dem Kopenhagener Verkehrsplaner, hat gesagt, dass die Leute alle Rad fahren, das hat nicht was damit zu tun, dass sie das alles toll finden, bei gutem Wetter durch die Gegend fahren, sondern das ist halt immer das einfachste Befehl. Und das muss im öffentlichen Nahverkehr natürlich auch so sein. Wenn wir den öffentlichen Nahverkehr verbessern, wenn wir die Anbindungsmöglichkeiten verbessern, auch die Umsteigemöglichkeiten, wenn wir das zu hören, mit Parkstadt und Radfahrer und so weiter, dann wird es auch mehr genutzt. Wobei es dann auch noch geht, warum kostenfrei, es muss irgendwo auch sozialverträglich sein. Also natürlich kostet eine Veränderung Geld und das darf nicht die falschen Personen belasten, die ich schon ewig nicht habe. Und da kommt man auch nochmal auf die Wasserstadt. Naja, wenn man sagt, es ist nicht wirtschaftlich, da wohnen nur 3000 Menschen und davon nutzen nur 1000 irgendwie den öffentlichen Nahverkehr, dann erstmal die Frage, so, warum gab es da keine vernünftige Lenkung, dass da mehr Menschen hinziehen oder dass da mehr Wohnungen pro Fläche gebaut werden, obwohl wir noch einen Wohnungsnot haben in Hannover. Das ist schon mal ziemlich schade, dass das nicht passiert ist. Und zum anderen muss man sagen, naja, klar, sagen die Leute in den Studien, ob die Angebote nutzen bei den Stadtbahnen. Ja, weil es keine anderen gibt, also wenn die anderen besser ist, wird es auch mehr genutzt. Also es ist natürlich gesamtgesellschaftlich irgendwo am Ende doch wirtschaftlicher, wenn wir den motorisierten Individualverkehr zurückdrängen und den öffentlichen Nahverkehr bevorzugen. Wenn man natürlich auch jetzt einmal eine Verkehrsstudie macht und eine Zählung und sagt, naja gut, dann erweitern wir noch eine Fahrspur und dann ist das irgendwie wirtschaftlicher. Langfristig ist es halt Quatsch. Also gesamtgesellschaftlich ist es immer besser, wenn wir jetzt Umweltschutz betreiben und jetzt System umstellen, als nachher die Folgekosten zu tragen.
Vielen Dank. Dann habe ich Herrn Raulitz. Wenn ich das hier verstanden habe.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, in jedem Fall sehr geehrte Damen und Herren. Erst einmal möchten wir als Jugendverbände und als Stadt Jugendring den hier anwesenden Vertretern von Fridays for Futures, von Students for Futures und von Parents for Future sehr herzlich danken, dass Sie heute alle hier sind. Mit Entsetzen haben wir festgestellt, als wir die Rednerliste gesehen haben, dass es anscheinend ausreichend ist, in so einem Gremium zu reden als Experte, wenn man sich einen Verein gründet und sich Institut nennt. Da meine Frage an die Zuständigen, was waren denn erstmal die Kriterien, hier als Experte oder als Sachverständiger zu reden? Also was für Voraussetzungen gab es denn da? Und warum waren die Voraussetzungen so niedrig, dass IGV es endlich geschafft hat? Genau. Dann einmal an die Politik. Ich glaube, die Forderungen sind deutlich geworden und wir als Jugendverbände hoffen, dass die Forderungen in der Zukunft auch noch stärker in die politische Geschehen dieser Stadt einfließen. Der Auftakt ist, glaube ich, in dieser Stadt schon gelegt. Wir müssen nur explizit oder noch mehr arbeiten.
Ja, vielen Dank. Dann habe ich einen Bock auf der Runde.
Also die Frage müsste schon beantwortet.
Entschuldigung, dann möchte ich antworten.
die erste, die das
Also die Sachverständigen werden von den Mitgliedern des Ausschusses genannt und es gibt formal keine Regelung, welche Menschen als Sachverständige eingeladen werden können, sondern das entscheiden die Fraktionen ohne weitere Anschauung.